Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Flo.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Nach der Weihnachtspause, die gar nicht so lang war, wie der Matthias zu Recht angemerkt hat, sind wir wieder zurück.
Nur 4 Wochen.
Nur 4 Wochen, wir sind sehr
So
stolz
wie die
auf uns.
Winterpause in der Bundesliga quasi, oder? In der österreichischen.
Dies nochmal ein bisschen, da hätten wir sogar noch Zeit lassen können, aber
Scheiße, wir sind übereifrig.
du musst ja in Urlaub fahren.
Ihr könnt euch die Folge später anhören.
Genau, man kann sich auch aufheben. In der Zwischenzeit hat Barca aber auch wieder einige Spiele absolviert, die wir jetzt mal kurz nochmal erwähnen wollen. Da waren zwei Unentschieden in der Liga dabei und zwei Siege. Keine Niederlage, muss man auch mal anmerken. Dazu ein
In der Liga.
Cupsieg in der Liga. Ein Cupsieg, der zwar relativ hart erkämpft war, aber doch. Und dann letzte Woche noch der spanische Supercup, natürlich traditionell gespielt in Riad, so wie sie es gehört für einen spanischen Titel.
Der ehemalige König Spaniens ist ja in Saudi-Arabien, also vielleicht hat das was damit zu tun.
Kann ich
Das
ja
ist
nicht im
Juan
Fernsehen
Carlos,
schauen.
ja,
Ist der Juan
muss.
Carlos inzwischen in Spanien?
In
Vielleicht
Spanien?
in
Ja, der
Saudi-Arabien.
ist ja geflohen nach, also geflohen zu seinen Freunden nach Saudi-Arabien, ja. Nachdem er eben diese Schenkung von 100 Millionen an seine ehemalige Geliebte aufgekommen ist und er die versteuern musste und bla bla bla.
Interessant, habe ich gar nicht gewusst, aber ein sympathischer Charakter.
Ja.
Genau, auf jeden Fall der Supercup, trotz scheinbar ansprechender Leistung. Ich glaube, wir alle drei haben das Spiel boykottiert,
Yes.
Ich habe es auch nicht gesehen.
aus nachvollziehbaren Gründen. War ein 2 zu 2 nach 90 Minuten, deswegen würde ich sagen, keine Niederlage im klassischen Sinne.
Wollte ich auch anmerken, ja.
Schlussendlich aber ein 3 zu 2 Sieg für Madrid in der Verlängerung und dann somit der erste Titel der Saison auch. Idiotischerweise im Winter ausgespielt, anstatt in der Saisonvorbereitung wie früher.
Und
Geht
halt
damit
unter
an
vier
Madrid.
Teams. Also zwei Teams, die nichts damit zu tun haben, sind dabei. Es ist, ja, es macht
Ja,
wenig Sinn.
komplett idiotisch. Aber ja, das ist der Überblick über die Spiele seit unserem letzten Podcast. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie habt ihr denn, was ist euer Eindruck der letzten Wochen, der Entwicklung der Mannschaft, sofern ihr die Spiele gesehen habt? Ich muss zugeben, ich habe auch nicht alle Spiele gesehen in letzter Zeit. Flo, wir fangen mit dir an. Wie würdest du die letzten Wochen beurteilen?
Also wir fangen mal mit dem Supercup an, den ich nicht gesehen habe. Was
Klassisch.
irgendwie traurig ist, weil das anscheinend das beste Spiel mit Abstand unter Xavi war, was ich gelesen habe. Sie dürften ziemlich gut oder mutig nach vorne gespielt haben, dürften über weite Strecken das Spiel sogar unter Kontrolle gehabt haben, was man gelesen hat. Also viel Ballbesitz, viele Chancen. Ansu Fati trifft gleich nach seiner Rückkehr, was immer ein
Luke
gutes
de
Zeichen
Jong,
ist.
hallo. Die
Luke de
Legende
Jong,
Luke de Jong.
Mann, dass wir den fast verliehen hätten, gell? Ich war einer der Befürworter, aber er hat mich gestraft. Ja, Luke de Jong, muss man sagen, tatsächlich. Ziemlich entscheidend die letzten Wochen. Drei Tore, drei
Drei Tore
wichtige.
in 2022,
Ja.
glaube ich schon.
In jedem Spiel hat er, glaube ich, bis jetzt getroffen.
Wobei das Tor, glaube ich, gegen Madrid ist er beim Versuch der Klärung angeschossen worden, was ich
Er
gelesen
hat
habe.
gut gepresst.
Genau.
Also
So kann man es auch
ich habe mir
formulieren.
die Highlights dann auch nur angeschaut. Also es war schon, es klang chaotischer im Ticker, als es dann für mich aussah.
Okay.
Aber ja, es ist halt natürlich ein Fehler schon gewesen, aber halt, du musst erst mal nachgehen.
Genau, das Tor gibt ihm recht, also von dem her kann ich nichts sagen. Er hat sich anscheinend auch erspielt, dass er ein weiteres halbes Jahr bei Barca bleiben kann, was man jetzt liest. Ist er von der Transferliste runter. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Naja, wenn man, also gegen Mallorca war das schon unglaublich, was er innerhalb von 10 Minuten hat er zwei Bälle an die Stange, beziehungsweise
Vor allem der zweite, der
ja, dieser
Fallrückzieher.
Fallrückzieher, und dann noch das entscheidende Tor geschossen. Also vielleicht hat er wirklich auch einen Trainer gebraucht, der ihn zu motivieren weiß, aber es ist wirklich erstaunlich.
Den haben sie alle gebraucht, glaube ich.
Ja. Ich sag jetzt nichts.
Na, aber vielleicht.
Unter Kumann, ja, unter Kumann wäre sicher alles anders gewesen.
Vielleicht, besser. Definitiv. Vielleicht tut es ihm auch einfach ganz gut, in einem funktionierenden Team zu spielen.
Ja, dann ist aber schon viel vorweg. Ja, wir haben noch nicht das Fazit der letzten Spiele gezogen. Ja, also.
Ja, also. Ich finde, man merkt diese Entwicklung, die wir ja auch schon in den letzten Folgen angesprochen haben. Es ist ein System erkennbar. Langsam, aber sicher merkt man, dass es immer sicherer wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einen Alves jetzt haben. Anscheinend auch mit seinen 37, 38, was ich gesehen habe, noch immer ziemlich fit und gut unterwegs. Er hat auch gleich assistiert, dem Luke de Jong.
Ältester Spieler, der je für Barca in der Liga gespielt hat, glaube ich.
Feldspieler
wahrscheinlich, ja. Aber auf jeden Fall sehr alt inzwischen.
Hat den Assist gegeben gegen Granada. Und Fun Fact, sein letztes Spiel in der Liga war gegen Granada.
Auswärts, der letzte Assist.
Genau, wo er einen Assist gemacht hat. Also ein schönes Wiedereinstandsgeschenk für ihn. Aber ja, also ich finde die an sich kein schlechtes Spiel. Luke de Jong merkt man. Ich glaube eben, was der Paul schon gesagt hat, ein System, das funktioniert. Er ist nicht mehr so ein Fremdkörper wie davor, wo er einfach irgendwo durch die Gegend gerannt ist als langer Lulatsch und hat sich gedacht, ja, was macht er da? Inzwischen merkt man schon, dass er sich bewegt und dass es einen Sinn hat, wie er sich bewegt. Es sind aber auch nach wie vor dieselben Probleme noch deutlich zu merken. Also immer gegen die Schlussphasen werden sie meistens, lassen sie nach, die Ausdauer hält nicht. Das wird zum Beispiel wie gegen Granada nicht unbedingt, dem wird nicht geholfen, indem sich der Gavi gleich mal eine gelb-rote Anfang zweiter Halbzeit abholt, die auch schon mit Ansage war, weil ich glaube, die erste gelbe hat er innerhalb von, oder in der 20. bekommen oder so. Mhm. Und dann hat er schon, hätte schon davor eine gelb-rote bekommen können. Und man muss auch ehrlich sein, Piqué hätte in dem Spiel auch eine gelb-rote sich locker verdient, weil er hatte schon eine gelbe und hat danach zwei Fouls begangen, die eigentlich sofort eine gelbe sind, wo der Schiri dann, glaube ich, sich also nicht getraut hat,
die gelb-rote. Bin ich ganz bei dir. Aber was du da jetzt außen vor lässt, ist, dass Granada das spielweise auch nicht geahndet wurde mit gelben Karten. Also es war wieder mal typisch, dass Barcelona viel mehr gelbe Karten sich abgeholt hat, als der Gegner eigentlich der seine Spielweise auf das Zerstören auslegt und dementsprechend einerseits viele Fouls immer wieder begeht und teilweise auch Fouls, die durchaus mit Gelb oder Rot hätten oder Gelb-Rot hätten geahndet werden müssen. Also ja, natürlich finde ich diese kritische Betrachtung gut. Allerdings will ich das nicht unerwähnt lassen, dass auch der Gegner davon profitiert hat. Ja?
Das stimmt. Absolut. Aber es ist stimmt, was schon zu beobachten ist, ist, dass Barca sich auf jeden Fall mehr gelbe Karten pro Spiel gefühlt abholt als die letzten Saisonen oder die letzten 10 Jahre im Durchschnitt.
Ich meine, das wäre ja auch so was Typisches, wenn die Kraft ausgeht. Dann halt
oder halt das Bein stehen lassen. Ein Gavi, glaube ich, treibt der, diese Statistik sehr, sehr extrem in die Höhe.
Ja, der ist halt wirklich auch ein Kandidat, wollte ich auch sagen, der ja eigentlich fast in jedem Spiel, das über 90 Minuten spielt, irgendwie Gefahr läuft, also zumindest gelb zu sehen. Und wenn er gelb hat, dann aber auch weiterhin Gefahr läuft, gelb zu sehen,
ja,
was dann
ja,
halt das Problem ist.
Oft an der Gelb-Roten,
ja. Also er ist da sehr, sehr ungeschickt, sehr blöd manchmal wirklich.
Übermotiviert, glaube ich. Ja, es ist viel Erfahrung und er möchte kämpfen und alles geben und er kann sich vielleicht noch nicht so einschätzen.
Ja, aber manche Fouls sind wirklich einfach ja, so dumm. Offensichtlich. Ja.
Offensichtlich schon, trotzdem finde ich sie nie wie unsportlich als solche.
Nö. Es ist also nicht, dass er jemandem irgendwie aufs Knie tritt. Aber halt schon, wo du einfach sehen musst, also wo du ja auch vom Fernseher siehst, es war jetzt schon ein bisschen offen, also einfach klar offensichtlich gestoßen, noch gezerrt, irgendwas.
Taktisches Foul oder
ja.
So. Auch
ja, das ist immerhin gut. Ja.
Aber wenn ich du eine Gelbe hast.
Wenn wir Gavi außen vor lassen, müssen wir halt erwähnen, dass Barcelona sich dann die letzten 20 Minuten hinten reinstellt, was sie überhaupt nicht können. Ja. Und auf Zeit spielen, Zeit schinden, indem sie eben Fouls machen, dadurch auch unnötige Fouls, die nur mit Gelb geahndet werden können. Und dann bekommen sie auch halt die Rechnung präsentiert in der Regel, wie wir schon so oft dieses Jahr gesehen haben. Ja, das Problem ist halt, dass man keinen höheren Vorsprung herausarbeitet und dann eben versucht, dieses 1-0 über die Runde zu retten und es klappt nicht. Ja? Oder ein 3-0 gegen Felder. Aber wurscht.
Das war noch unter Kumann.
Nein, das war,
alles war unter
Sergi,
stimmt. Aber genau, darf ich noch ganz kurz ausführen? Genau, das ist nämlich auch ein Problem, das ich sehe, wie der Matthias kurz angesprochen hat. Sie schaffen es nicht, den Sack zuzumachen. Also es sind alle Siege bisher sind mit einem Torunterschied passiert. Also ich weiß nicht, wann war das letzte Spiel, wo wir mit mehr als einem Torunterschied gewonnen haben? War das 3-1 gegen Villarreal? Oder was?
Ja,
das war noch unter Koeman, glaube ich sogar. Also es ist so, sie bringen sich selber in diese Situation, dann am Ende zittern zu müssen, wenn sie die Kraft nicht mehr haben. Und gerade gegen Granada hatten sie 5 Situationen, wo sie im Konter entweder das Spiel klar machen müssen, den sie schlecht ausgespielt haben, oder du gehst nicht in diesen High-Risk-Konter mit hoher Geschwindigkeit, wo du den Ball schnell wieder verlierst, sondern lass den Gegner mal ein bisschen rennen. Und das ist der Unterschied zu früher, wo man mehr dieses Verwalten im Ballbesitz gehabt hat. Ich habe das Gefühl, das funktioniert jetzt noch nicht so. Jetzt wird dann eher ein schneller Konter gesucht, um vielleicht noch das 2-0 zu schießen, was dann aber aufgrund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit nicht passiert.
Also nur ganz kurz noch, 3-1 gegen Villarreal, hattest du recht, aber war schon unter einem gewissen Xavi Hernandez als Trainer.
Ah, okay.
Also deswegen, da merkt man Trainerlegende schon jetzt. Aber na, prinzipiell hast du recht, aber das wollte ich auch noch zum Punkt von Matthias davor sagen. Es ist eben dieses, dass man sich dann hinten reinstellt, ist, glaube ich, insofern verständlich, dass die Mannschaft schafft es zu 11 schon nicht, so einen 1-0 Vorsprung über die Zeit zu bringen. Konditionell, warum auch immer, dass es vielleicht auch noch die psychologische Komponente reinspielt, haben wir letztes Mal ja schon angesprochen, dass man dann zu 10 nicht versucht, das Ding über die Zeit zu bringen, in der jetzigen Situation spielerisch oder es nicht schafft, finde ich weniger überraschend. Das Hauptproblem ist für mich eben, dass die Tore vorne nicht fallen. Ja. Natürlich, es kann auch wie gegen Celta laufen, dass du halt, hast halt nichts davon, hast ein 3-0 und bringst es trotzdem nicht über die Zeit. Ich behaupte jetzt trotzdem, inzwischen würde die Mannschaft ein 3-0 oder generell, weiß man, in der Regel würdest du ein 3-0 schon über die Zeit bringen, aber eben, es fehlen die Tore vorne und dann wird es hinten raus einfach immer knapp. Und ich glaube auch, je öfter sich das wiederholt, desto schwieriger wird es, weil halt immer wieder dieser Gedanke kommt, shit, jetzt haben wir noch 20 Minuten für nur 1-0. Das macht es ja auch nicht leichter. Aber dass das jetzt zu 10 nicht geklappt hat, finde ich dann nicht sonderlich überraschend. Dass es halt auch zu 11 nicht geht, finde ich das größere Problem.
Wie siehst du das, Matthias? Ich habe dich mehrmals abgewürgt, wie du versucht hast, selber ein Fazit der letzten Spiele zu ziehen. Deswegen gebe ich dir jetzt die Bühne.
Ich habe eigentlich wenig hinzuzufügen, weil das Muster zieht sich durch. Es ist nicht unähnlich zu den letzten Monaten. Vor allem also nach dem Einbruch in der letzten halben Stunde. Und davor ist merklich eine Verbesserung ersichtlich. Ja, aber die ist konstant gewesen. Ich finde, dass man es spätestens unter Sergi schon gemerkt hat, ja, dass spielerisch gleich ganz anders agiert wurde. Und es wird konstant besser. Man sieht es eben auch dadurch, dass man gegen Sevilla bestehen konnte, ja, die zwar sehr ersatzgeschwächt waren, aber die einzige Mannschaft, die Real Madrid in der Meisterschaft, die nicht den Anschluss an Real Madrid verloren hat. Ja. Und ich halte zwar nicht wahnsinnig viel vom Lopetegui, aber ist doch beachtlich, was die diese Saison leisten. Und in der Meisterschaft vor allem. Und von dem her, ja, merkt man eben diese stetige Verbesserung. Dieses Spiel in Riyadh, das von uns keiner gesehen hat, soll da nochmal ein Meilenstein gewesen sein. Also man hatte fast das Gefühl, dass sie einen Sieg feierten, so gut wie sie sich verkaufen konnten gegen Real Madrid.
Ich glaube, genau wie du sagst, das war es nämlich, mal wieder in einem großen Spiel das Gefühl zu haben, ebenbürtig zu sein und nicht nur hinterher zu rennen. Ich glaube, das war es, warum es auch so gefeiert wurde, weil die letzten großen Spiele waren quasi durch die Bank eigentlich immer ein Zeugnis davon, wie weit hinterher wir sind. Auch gegen Mannschaften, gegen große Mannschaften, die selbst nicht auf ihrem Zenit spielen, die selbst geschwächt waren im Kader. Aber da hatte man immer das Gefühl, man muss hoffen, dass man nicht untergeht.
Oder gegen die zweite Garde.
Ja.
Auch schon. Also, oder auch, also, auch die, also sowohl die zweite Garde der Spitzenmannschaften als auch die zweite Garde der Mannschaften an sich. Also, keine Ahnung, Benfica ist jetzt nicht auf dem ersten und wahrscheinlich auch nicht auf dem zweiten Level in Europa und trotzdem verdient weitergekommen in der Gruppe. Also da merkt man schon einen Unterschied. Ich, also vor allem beim Spiel gegen Madrid muss man auch sagen, dass bei Barca viele Spieler gerade von Verletzungen und oder Covid zurückkamen. Also ist auch nicht eine ideale Vorbereitung auf das Spiel gewesen und umso beeindruckender war die Leistung.
Leider können wir den Einstand von Ferran Torres nicht kommentieren, weil das keiner von uns gesehen hat. Aber Neuzugang im Sommer, in diesem Winter, 55 Millionen von City. Was hält ihr davon? Habt ihr?
Ich war schon ein Fan von Ferran, wie er bei Valencia war. Ich glaube, dass es ein guter Einkauf ist. Die Ablösesumme ist hoch, aber alle Ablösesummen sind prinzipiell hoch, wenn du im Winter einkaufst. Kein Team gibt gern Spieler in der Saison her. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er bei City ein Spitzenspieler ist, aber er hätte auf jeden Fall, ich glaube, vor seiner Verletzung, wo er jetzt doch 3 Monate oder so verletzt war, war er sehr gut, was ich gelesen habe. Also am Anfang der Saison hat er sehr gute Leistungen gebracht. Auch die Art, wie der Deal strukturiert ist, dass quasi die Ablösesumme in mehreren Installationen abbezahlt wird von 10 Millionen pro Jahr. Das heißt, auch das spricht für uns quasi in dem Sinn, dass wir nicht gleich so einen fetten Batzen zahlen müssen. Dann natürlich noch die Vereinslegende Umtiti, die da seinem Part dazu beigetragen hat und eine Vertragsverlängerung bei gleichem Gehalt quasi gemacht hat.
Bei 10% weniger Gehalt.
10% weniger Gehalt, okay. Aber uns quasi ermöglicht hat, Ferran Torres zu inskribieren oder einzuschreiben. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Also wie er gekommen ist, hat es geheißen, er braucht noch 3 Wochen, bis er fit ist. Und eine Woche später spielt er den Supercup. Und es war irgendwie, also hat er Covid, dann kommt er, reist er mit Pedri an, obwohl sie noch nicht das grüne Licht haben. Oder reisen nach, genau, weil sie danach erst geklärt wurden. Und dann spielt er schon. Und anscheinend hat er nur 45 Minuten gespielt oder ein bisschen mehr, weil er noch die Nachwirkungen von Covid spürt, was ich gelesen habe. Aber das sollte graduell besser werden. Und das ist auch so ein Ding, was der Paul angesprochen hat, was ich glaube, was uns hoffnungsvoll stimmen lassen kann. Es kommen die Leute jetzt wieder zurück. Also alle Leute, die sich am Anfang der Saison verletzt haben, kommen jetzt graduell zurück. Pedri ist wieder da. Ferran Torres ist da, der war verletzt. Und es kommen reihenweise immer mehr Leute zurück. Ansu Fati ist wieder da. Braithwaite kommt zurück. Memphis Depay ist wieder fit. Also du hast dann mehr Optionen. Und ich glaube auch, dass das zum Beispiel, was Tore schießen anbelangt, uns weiterhelfen wird, vielleicht Spiele früher abzuschließen mit einem Ansu oder jemand anderem.
Beziehungsweise
Luke de Jong in Topform schadet auch nicht anscheinend.
Also Stürmer würden wahrscheinlich schon dabei helfen, die Spiele irgendwie früher zu entscheiden, ist glaube ich auch.
Und den Druck aufrechtzuerhalten in der zweiten Halbzeit, weil wenn du nicht wechseln kannst, wie willst du weiter den Druck aufrechthalten? Und das könnte dadurch ein bisschen entlastet werden oder entschärft werden. Ja. Schauen wir. Ja. Also ich bin guter Dinge. Pedri hat ja auch schon gespielt im Supercup, oder?
Pedri hat gespielt und was ich gelesen habe von der Presse, war es ein anderes Spiel, nachdem er eingewechselt wurde. Also er dürfte anscheinend sehr stark gespielt haben, gut den Ball verwaltet haben.
Ich meine, jetzt hat er endlich mal die Pause, die wir ihm schon lange gewünscht haben.
Hat er leider zu lange fast, weil er war ja am Anfang der Saison verletzt,
Hat er sich wieder zu viel Zeit genommen. Ja.
Aber jetzt gab es halt auch in der spanischen Presse wieder Nachrichten, er habe 4 Kilo an Muskelmasse in den letzten 3 Monaten zugelegt oder so. Also da wird vielleicht drauf geschaut, vielleicht ist das halt auch wieder so ein bisschen ein Publicity-Schichtel, aber ich hoffe einfach nur, dass der Junge fit bleibt. Und Gavi dürfte sich auch gut geschlagen haben und gerade die Rückkehr von Pedri hilft uns auch im Mittelfeld, wo du das Problem hattest mit Gavi und Nico und dann natürlich, wie vorne noch alle verletzt waren, mit dieser Beschränkung der B-Spieler, die du spielen darfst, wo du dann immer B-Spieler gegen B-Spieler wechseln musstest und so weiter. Das heißt, auch ein Busquets und ein Frankie haben nicht die Pausen bekommen, die sie gebraucht
haben. Ja, angeblich bekommen ja jetzt Gavi und Nico Verträge von der ersten Mannschaft, oder?
Genau, also zuerst hat es geheißen, dass Umtitis Verlängerung auch diese Vertragsverlängerungen ermöglicht. Das ist jetzt wieder ein bisschen relativiert worden. Also ich glaube nicht, dass sich beide Verträge ausgehen, von dem, was ich jetzt gelesen habe, aber schauen wir mal.
Das Wichtigste halt auch ist auch, ich meine, ich habe gelesen,
Coutinho ist weg, aber wichtig ist auch die Verlängerung von Araujo. Araujo verdient am wenigsten von der ganzen A-Mannschaft. Ich glaube, der kriegt nicht mal eine Mille pro Saison. Und der wird jetzt schon, ich glaube, der braucht ein Zeichen vom Verein, dass sie ihn wertschätzen.
Ja, vor allem Madrid ist ja scheinbar schon an ihm dran. Und dann merkst du einfach, wie das Gefälle innerhalb der Mannschaft ist. Also Umtiti, wir haben es intern in unserer Chatgruppe schon ausgiebig diskutiert, aber es ist sehr gut, dass er diese Vertragsverlängerung zu diesen Konditionen angenommen hat. Also nochmal, wie viel? Ich glaube, 3 Jahre länger Vertrag.
Ja.
Aber er kassiert 90% über diese 3,5 Jahre oder jetzt noch 4,5 Jahre Vertrag nur 90% von dem, was ihm in den nächsten 1,5 Jahren zugestanden wäre.
Das ist es, ja.
Also eigentlich ein massiver Einschnitt in seinem Gehalt, was, glaube ich, ganz wenige Leute hinnehmen würden. Bei ihm sicherlich auch gesundheitlich bedingt, dass man sich halt so, er sich auch noch ein bisschen länger da, ich glaube trotzdem, wenn man einen Profivertrag hat, ist auch nicht schlecht, aber auch ein definitiv großes Entgegenkommen für den Verein. Aber man sieht halt auch, mit diesem Gehaltsverzicht von ihm konnte Barca dann Ferran Torres registrieren.
Mit 25% von dem, was es auf das, was Umtiti verzichtet hat. Ja, weil der Schlüssel ist ja, du kannst nur ein Viertel von dem, was du sparst, in neue Spieler investieren. Ja.
Und damit kannst du immer noch einen Spieler registrieren, der von Manchester City kommt, dem, war es, zweitreichsten Verein der Welt oder ist es der drittreichste? Ich weiß nicht genau, wie es ist zwischen Paris und City. Auf jeden Fall stinkreich. Da siehst du einfach, wie das eskaliert ist. Und gleichzeitig hast du Leistungsträger wie Araujo, der, ob es 1 Million ist oder ein bisschen weniger, es ist zu wenig für den Spieler seiner Klasse. Ich meine, Gavi logischerweise jetzt ist B-Spieler noch, deswegen ist sein Vertrag niedriger. Aber auch weil ich der gelesen habe, 100.000 und er hat halt Vertragsangebote, die ihm 10 Millionen bieten, dann ist halt schwierig. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch diese Vertragsverlängerungen sich dann nochmal ein bisschen als schwieriger gestalten. Weil da auch werden Berater im Spiel sein, die dann aber auch einfach noch ein bisschen.
Ob sie den Berater von dem Belay engagiert haben oder nicht. Wenn nicht, dann sollten wir schon mal, ist es ein Plus für Barca auf jeden Fall.
Ich glaube, den hat keiner, das ist der Vorteil.
Ich glaube, der lebt nur von Dembélé. Aber wurscht, das ist, glaube ich, das besprechen wir dann eh noch kurz.
Ist gar nicht so wurscht, ich würde es jetzt auch anfügen, weil angeblich ja Dembélé oder sein Berater jetzt so gepisst ist, dass man eben Ferran Torres das zahlt, was man ihm jetzt zahlt. Ich weiß gar nicht, wie viel Gehalt er bekommt. Ja. Aber der Berater von Dembélé hat offensichtlich den Eindruck, dass Dembélé nicht wertgeschätzt werden würde und dass er mehr verdienen müsse als das, was Barcelona ihm angeboten hat. Ich meine, wenn man überlegt, dass er nur die Hälfte der Spiele der letzten Jahre bestritten hat. Ja,
ich glaube, also nicht mal.
Nicht einmal. Ja, es ist 45% oder so.
Man könnte an dieser Stelle auch nochmal seine vergebene Chance im Hinspiel gegen Liverpool anmerken, die einfach tendenziell vielleicht den Champions-League-Titel gekostet hat und in weiterer Folge Messi, wenn man jetzt mal ganz hart sein will. Aber der Berater will scheinbar einfach, dass er wie einer der besten Spieler der Welt bezahlt wird und davon ist er selbst im fitten Zustand, was er weniger als 50% der Fälle ist oder war in den letzten 3,5 Jahren oder was, ist er aus meiner Sicht meilenweit entfernt.
Wie viele Tore hat er vorher geschossen? Wisst ihr das? Eines,
ja.
Ja. Ich glaube, das war jetzt kurz vor Weihnachten in der Partie.
Im Cup.
Ah ja, genau.
Gegen den Drittligisten.
Ja,
noch da.
Sein erstes Tor dieser Saison, ja.
Ich meine, wichtig.
Er hat doch erst, glaube ich, im Dezember debütiert, die Saison. Also muss man das alles in Relation haben.
Also Dembélé an sich ist aus meiner Sicht kein Verlust, muss man sagen. Ich finde, er hat schon Schwung gebracht, die paar Spiele, wo er dann reingekommen ist. Aber ich finde, das kann man schon noch anders lösen. Aber Dembélé ablösefrei im Sommer ist halt schon irgendwo, ja, ist nicht nur irgendwo ein Verlust, ist ein deutlicher Verlust rein vom Wert her, was man für ihn gezahlt hat. Andererseits würde ich ihn lieber ablösefrei jetzt abgeben und das Gehalt einsparen, als da irgendwie noch den Vertrag verlängern, dann hast du den Trottel wieder da rumhängen.
Ja, ich glaube, das ist das Ding. Also ich sehe es eher als eine Ersparnis, wenn du das Gehalt einsparst, weniger, dass du dann diese Transfersumme verlierst.
Die ist schon abgeschrieben, ja.
Genau.
Ja,
und die ist auch einfach schon weg.
Also. Und vor allem, also ich glaube erstens, wie gesagt, das Fitness-Thema ist immer eins. Ich glaube auch deswegen, dass er niemals diesen Vertrag kriegen wird, den er anscheinend will. Auch kein anderer Spitzenverein wird ihm den zahlen mit seiner Verletzungshistorie. Ich meine, sie werden auf jeden Fall mehr zahlen als Barca, das glaube ich schon, weil eine Marktgelegenheit ist, aber niemals 20 Mille pro Saison. Und darüber hinaus, ganz ehrlich, von seinem Verhalten und Benehmen war er jetzt nicht, also alles andere als vorbildlich, wie er sich benommen hat, und auch jetzt diese Unruhe, die er da permanent unruhig, also reinbringt mit seinem Theater, was Vertragsverlängerungen anbelangt. Ich meine, gerade heute lese ich wieder die Aussagen von seinem Agent, der sagt, wir wollten verlängern, aber wir wollten ein paar Bedingungen haben und Barca hat quasi es verkackt, weil sie wollten diesen Bedingungen nicht zustimmen. Ja, wenn du 20 Millionen pro Saison verlangst, dann verkackt es Barca gerne, weil das zahlt dir keiner.
Man kann absurde
Gehaltsforderungen auch als Erzählung. Gezahlt, ja?
Gleichzeitig liest man dann, dass Dembélé anscheinend zu Xavi gesagt hat, er könnte sich schon vorstellen, noch zu bleiben. Er fühlt sich eigentlich voll wohl in Barcelona. Weil ich mir denke, er traut sich entweder nicht, seinen Agenten abzusägen, vielleicht hat er irgendwie Beweise, ja, dass er jemanden zusammengeführt hat oder irgendwas, aber unterpresst ihn oder er hat keine Ahnung, was er machen soll. Ja, also er wirkt so wie ein kleines Kind ein bisschen.
Das ist aber das Problem bei Dembélé, diese fehlende Reife, die ihn ja auch die letzten Jahre belastet hat, beziehungsweise eigentlich daran gehindert hat, wirklich zu einem Weltklasse-Spieler zu werden, ja, dass er eigentlich immer einen Betreuer gebraucht hat. Longley ist ja auch unter anderem deswegen geholt worden, weil man sich erhofft hatte, dass mit mehr Franzosen im Team ja auch das ein bisschen im geschützten Umfeld ist. Ja.
Aber es war ja so, also ich habe natürlich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber Dembélé hat ja im Dezember geheiratet offenbar. Und scheinbar war ja jeder im Verein überrascht, dass er heiratet, weil sie nicht mal wussten, dass er eine Partnerin hat. Und da denke ich mir einfach nur, da stimmt doch irgendwas einfach auch nicht so, wie er ins Team integriert ist. Mhm. Ja. Also wenn der ganze Verein überrascht ist, dass er überhaupt jemanden hat zum Heiraten. Ja, der Verein hat einen
Spieler nämlich. Ja? Ja. Also offensichtlich hat er keine Freunde unter den Spielern.
Eben, und das ist dann halt schon ein Riesenproblem für alle Beteiligten. Ich sage jetzt nicht, dass es per se seine Schuld ist. Tendenziell ist es wahrscheinlich schon, dass er sich so ein bisschen zurückzieht und alles Mögliche, aber es macht es einfach schwierig und das macht es halt auch einfach in allen Aspekten schwierig, keine Ahnung, den ins Team einzubinden. Das hilft ihm dann wahrscheinlich auch nicht moralisch, wenn er sich wieder von der nächsten Verletzung zurückkämpfen muss. Und ja, also es ist halt einfach auch ein Kreislauf, der da definitiv nicht gut ist.
Glaube ich, dass da auch der Abgang von Griezmann negativ reingespielt hat, weil die ja sehr, sehr stark
verbunden
waren. Ja, ja. Ja, ich meine, auch im negativen Sinne, dass sie
auch das betrifft
asiatischstämmige ITler quasi also verarscht haben.
Bitte?
Im Sommer in der Preseason, ja. Letztes Jahr. Aber wurscht, das ist jetzt nicht Thema hier. Aber ich glaube, dass das halt auch mit reinspielt, wie du sagst, diese Isolation. Ist definitiv.
Eben, und dann ist halt, wahrscheinlich ist es, also keine Ahnung, vielleicht ist es für ihn auch besser geworden, das hinzugehen, aber aus Vereinssicht ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, dem trauert man hinterher, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch nicht, dass er sich durchsetzen wird woanders. Er wird die Probleme, die er hier hat, überall haben.
Eben, ich glaube auch, dass er wird sich körperlich nicht durchsetzen können, weil er nicht fit bleiben wird. Weil ich glaube, es ist auch einfach, diese Verletzungsanfälligkeit ist bis zu einem gewissen Punkt
psychisch.
Also natürlich einfach körperlich, aber auch, weil er sich nicht richtig vorbereitet. Ich glaube nicht, dass er den richtigen Lebenswandel hat, den halt die anderen Leute auf dem Niveau haben und dass ihm das auch immer wieder mit reinspielen wird.
Vorbereitung, aber auch auf sich hören, auf seinen Körper hören. Ja. Ich glaube, dass es oft passiert ist, dass er sich denkt, jetzt bin ich fit, jetzt möchte ich zeigen, was ich drauf habe. Dann zwickt es kurz im Oberschenkel und denkt sich, nein, jetzt gebe ich diesen Sprint und mache das Tor. Und dann reißt er sich gleich die Muskelfaser und ist gleich wieder für 2 Monate weg. Also ich glaube auch solche Sachen, die Professionalität, seine eigenen Grenzen zu erkennen und einschätzen zu können. Ich meine, wir interpretieren jetzt sehr viel von der Weite hier rein, aber wir haben ihn jetzt auch 5 Jahre fast gesehen.
Um noch eine Interpretation draufzusetzen, wenn ich mich nicht täusche, hat er sich ja in seinem ersten Einsatz für Barca gleich nach 2 Minuten, das zweite Spiel?
Das war nicht der erste.
Aber das zweite Spiel gleich nach 2 Minuten für einen Sprint und dann Hackentrick verletzt, nachdem er davor das Training boykottiert hat, in Dortmund umwechseln zu können. Also es war rückblickend gesehen ein passender Auftakt. Mhm. Auf jeden Fall scheint dieses Kapitel sich dem Ende zu neigen.
Das wenigstens Kapitel ist er konstant in seinen Trennungen von den Vereinen, bei denen er spielt.
Ja, es immer ist nie
ohne Theater.
Ich verstehe nur nicht, warum er nicht gleich geht. Ja? Also Barcelona hat ihm...
Weil es weniger Handgeld gibt.
Ja. Das ist einfach ganz klar. Warum gibt es weniger Handgeld? Barcelona hat gesagt, sie würden ihn ablösefrei
abgeben. Nein. Ich glaube, 20 Millionen wollen sie für ihn
jetzt. Ich habe gelesen, sie würden es vorziehen, dass er jetzt ablösefrei geht. Aber gut.
Aber auch dann, ja, weiß ich nicht. Ja. Wenn es wirklich ablösefrei ist, ich glaube nicht, dass sie es jetzt schon machen würden. Wahrscheinlich ist es in einer Woche die Option oder so, aber ich glaube, jetzt würden sie noch nicht sagen. Mhm. Aber klar, das Gehalt zu sparen wäre besser jetzt schon, weil es dann mit den anderen Verträgen
hält. Ich glaube auch, also was ich gelesen habe, ist, dass sie Ablöse wollen. Ich glaube auch, dass da zum Beispiel mitspielt, was hast du für Optionen. Kein Team wird jetzt irgendwie einen großen Hoffnungsträger holen. Ich glaube, dass er vielleicht in Richtung PSG schielt, wenn die es nicht schaffen, Mbappé bis zum Sommer zu verlängern, wovon ich nicht ausgehe. Dann werden sie ihn jetzt nicht kaufen im Winter. Wenn Mbappé geht, kann ich mir vorstellen, dass sie Dembélé gratis holen, einen weiteren Franzosen, um da irgendwie Abhilfe zu leisten. Er ist zwar nicht der große Ersatz, also vielleicht holen sie ihn und noch einen Spieler, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das kein schlechter Move für sie ist, prinzipiell. Und dass er dem nicht abgeneigt wird, da erwartet dann sicher auch fettes Handgeld. Also ich glaube, dass es auch mit dem Signing-Bonus zu tun hat, mit dem Handgeld, das damit...
Ja, gut, aber Signing-Fee würde, sofern er jetzt wirklich ablösefrei gehen dürfte, ihr seid ja der anderen Meinung, oder habt was anderes gelesen, würde er auch jetzt bekommen. Naja, lassen wir uns überraschen, wenn ihr aus eurem wohlverdienten Urlaub zurück seid, werden
dann,
wir mehr
dann wissen. Dann ist er hoffentlich schon weg. Aber um noch ursprünglich nochmal darauf zurückzukommen mit Ferran Torres, der ist ja der Neuzugang ist. Erstens finde ich es einfach überraschend, dass ein Neuzugang möglich ist im Sommer, vor allem zu den Konditionen. Man merkt dann aber eben auch, dass City vielleicht doch ein ganz guter Verhandlungspartner jetzt wieder ist. Nachteil ist natürlich, dass City finanziell immer besser dastehen wird. Aber ich meine, City wird sportlich komplett von Leuten geführt, die mit Laporta zusammengearbeitet haben, die er in den Verein geholt hat damals. Also dass da, glaube ich, eine Vertrauensbasis nicht nur da ist.
Ja, ich glaube auch finanziell. Also
ja, genau. Also der komplette quasi... Der
Apparat, ja.
Ja, eigentlich der Verein.
Der Unterbau, ja.
Ist komplett in Händen, in Laporta-freundlichen Händen. Hm. Oder Barca. Also sind ja eigentlich alles Barca-Fans. Ich habe gehört, der Trainer von City soll auch irgendwie mit dem Verein verbunden sein. Irgendwie die spielen recht ähnlich. Also das ist halt schon genial, wenn du von denen einen Spieler holen kannst, glaube ich, weil dann auch diese Vertragskonstruktion oder die Transferkonstruktion, wie du es vorhin gesagt hast, Flo, halt, ich glaube auch, dass sie...
Sehr freundlich.
Ja, das ist schon sehr wohlwollend, dass man sagt, ja, okay, ganz ehrlich, zahl zurück, wenn du kannst. Das ist halt schon was, was man unter Freunden macht. Und das ist halt schon genial. Und ich glaube schon, dass er auch sehr gut passen könnte. Das Spannende ist halt, was passiert ist mit Memphis.
Ja.
Da heißt ja auch schon, dass der auf der, ja, also nicht Abschussliste steht, aber zum Verkauf steht. Und das wäre halt einer von den Spielern, der wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Kohle bringen würde, mit dem man nochmal was verdienen könnte, der auch gratis gekommen ist im Sommer. Also da könnte man schon ein ganz gutes Plus machen. Was ich persönlich schade fände, weil ich hatte schon den Eindruck, dass er zumindest im ersten, im Koeman-Teil der Saison, offensiv der einzige halbwegs verlässliche Spieler war. Aber scheinbar spielt da unter Xavi keine Rolle mehr und damit könnten seine Tage bei Barca auch schon relativ früh wieder gezählt sein, was aus meiner Sicht ihm nicht ganz gerecht wird.
Ich bin da gemischter Gefühle, ich weiß nicht. Also ich war am Anfang recht überzeugt von diesem Transfer, Kosten unintensiv, jemand, der, also Memphis, der Spieler, der schon sich weiterentwickelt hat seit seiner Zeit bei United, wo er nicht aufgegangen ist, auf jeden Fall erwachsen geworden ist. Aber er hat definitiv nicht das umgesetzt, was er sollte bei Barca. Also es wurde von ihm vor allem nach dem Abgang von Messi erwartet, dass er ein bisschen diese Offensive trägt. Das hat er nicht
aber
gemacht.
Aber das war halt auch kein fairer, aber es war kein fairer Anspruch. 8 Tore sind nicht so wenig für...
3 davon 11er.
Ja, wie viel hat der nächstbeste?
Ansu mit 5.
Ja, Ansu ist dann nochmal eine andere Kategorie.
Der 3 Monate ausgefallen ist. Also
ja, aber sonst, aber er ist trotzdem mit 8 Toren immer noch bester Torschütze. Also
ja, aber das spricht nicht unbedingt für ihn, sondern eher gegen Barca's Offensive bisher die Saison.
Ja, aber auch er ist nur einer von den Spielern in der Offensive. Man kann jetzt nicht ihm, also ich finde, es ist einfach nicht fair zu sagen, er war nicht Messi. Weil das ist das eigentlich, was man sagt. Messi hat die Mannschaft letztes Jahr vor allem dann einfach getragen, als alle anderen verletzt waren und es hat noch halbwegs nach was ausgeschaut. Memphis kam halt in der Annahme, er könnte mit Messi spielen, hat sich anders entwickelt und dann war die Annahme, er kann ihn ersetzen. Und das konnte er natürlich nicht.
Aber diesen Anspruch habe ich auch nie gehabt, aber trotzdem denke ich mir, also ich habe mir mehr erwartet, weil er bei Lyon der Fokus war und er hat sehr gut bei Lyon gespielt und seine Entscheidungsfindung war bei Barca nicht so, wie ich sie mir erwartet hätte. Und er hat in derselben Zeit beim holländischen Nationalteam auch gespielt. Also das spricht auf der einen Seite für ihn, und dass er ein systematischer Barca, Fehler ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es so ein bisschen, ich glaube, es ist eine Mischung. Als
ich würde ihn gerne sehen, eben in Xavis Team, jetzt ist er wieder fit, in einem etwas besser funktionierenden Team. Und dann erst ein Urteil fällen. Ja. Ich würde ihn auf keinen Fall jetzt im Winter abgeben.
Das
macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, jetzt sollten wir alle Kräfte, die wir haben, bündeln. Und ich glaube eben, wie du schon sagtest, in der Nationalmannschaft hat er bewiesen, dass er extrem torgefährlich ist. Ich wüsste nicht, warum das nicht bei Barcelona genauso sein sollte. Und im Sommer werden wir mehr wissen, aber ich finde schon, dass er sich mit diesen 8 Toren auch ein bisschen einen Vertrauensvorschuss verdient hat, dass man ihn jetzt zumindest bis Saisonende wecken lässt. Und ich meine, es ist seine fucking erste Saison. Ja?
Also ich habe nie gesagt, ich war auch nie der Meinung, dass man ihn jetzt verchecken soll. Ich glaube, im Sommer wird alles vercheckt, um Haaland, wenn es möglich ist, zu
lösen. Das ist nochmal eine andere Kategorie, aber ich finde 8 Saisontore in dem Sauhaufen, der so schlecht gespielt hat, dass sie Koeman entlassen haben, obwohl sie kein Geld hatten, ihn zu entlassen. Also da muss man schon auch in dem Kontext, da ist einfach echt viel schief gelaufen. Und ich glaube, zwischenzeitlich war er der Einzige mit mehr als 2 Saisontoren oder so. Also wahrscheinlich vor...
Anzu hat er auch, glaube ich, am Anfang recht schnell 3 und dann war er verletzt.
Ja, irgendwie so, genau. Dann haben wir es mehr als 3 Tore, dann, also halt, ja, zwischen den Anzugverletzungen oder zwischen den Anzugspielen irgendwie so. Also da hat er schon sehr, sehr viel, also ich finde einfach sehr viel geleistet und ohne ihn wird es deutlich, deutlich schlechter ausschauen nach der ersten halben Saison. Also das muss man ihm schon anrechnen und ich würde ihn auch einfach gern sehen im Team schon von Xavi, weil dann war er halt auch verletzt. Aber es heißt ja auch, dass er irgendwie nicht wirklich einen Platz hat scheinbar oder dass Xavi nicht ganz so überzeugt ist von ihm. Dann wäre es natürlich was anderes. Ich persönlich fände es schön, wenn er bleibt. Ich finde, er hätte auch mal eine Chance verdient und ich würde ihn auch lieber im Sturm sehen, dauerhaft als Luke de Jong. Ja. Bei allem Respekt für seine Leistung in den letzten Spielen würde ich ihn jetzt nicht als Stürmer Nummer 1 sehen.
Da bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, also ich würde ihn auch gern sehen. Ich glaube, es hängt von einer Möglichkeit einer Haaland-Verpflichtung im Sommer ab. Ich glaube, darauf wird alles zugeschnitten sein. Was ich noch ganz kurz, um ganz kurz ein bisschen weiter zurückzuspulen, weil wir jetzt sehr schnell in dieses Thema rein sind. Ich wollte eigentlich noch zu Ferran Torres was sagen und zu Manchester City. Und das war was emblematisch war. Pep hat gesagt, ein Verein wie Barcelona, ich meine, er ist Ex-Barcelona-Trainer, er ist Kollege, er ist Ex-Barcelona-Spieler, aber er hat gesagt, ein Verein wie Barcelona hat immer eine Strahlkraft und wenn die einen Spieler wollen, und dann wird der das ziemlich sicher dorthin wollen und dann ist es aus Sicht von City auch eher nicht in ihrem Interesse, den Steine in den Weg zu legen. Ich glaube, das kommt in dieser Situation, muss man das unter mehreren Gesichtspunkten betrachten. Erstens, Ferran Torres ist jetzt nicht der Star bei City gewesen, weil dann hätten sie gesagt, fix nicht. Aber ich glaube schon, dass da mitspielt eben ein Aspekt, der unterschätzt wird. Wir sind zwar pleite wie Sau als Verein, aber diese Strahlkraft, dieses Prestige ist nach wie vor da und dieser Glaube, dass Barca in ein, zwei Jahren wieder einen Push machen kann und wieder aufschließen kann an die Spitze des europäischen Felds, glaube ich, der ist nach wie vor bei vielen Spielern auch da. Und jetzt ist genau dieser Zeitpunkt, wo Spieler sich als integraler Part dieser Entwicklung dieses Projekts etablieren können. Und das ist halt auch sehr schmackhaft für Spieler. Früher war es ein, ich kann mit Messi spielen, aber ich werde halt immer der fünftbeste Spieler sein. Jetzt ist es ein, ich kann mich avancieren zu dem Starspieler oder zu dem von einem von zwei oder drei
Spielern. Und das ist auch der Punkt.
Ich präge die neue Generation, ja klar.
Ihr habt vorhin eben über Gavi und Nico gesprochen, die Angebote in Höhe von 10 Millionen Gehalt haben. Ja? Nur, selbst wenn sie das bekämen, die werden nie Stammspieler sein. Und die sind jetzt mit 18 Jahren, sind sie Stammspieler
bei 17 und 18.
17 und 18 Jahren, Stammspieler in einem Verein, der dem zugetraut wird, dass er eben wieder an die Elite anknüpft. Ja? Und das kannst du mit Geld nicht aufwiegen.
Ich meine, also Stammspieler muss man dann nochmal schauen, wenn alle wieder fit sind. Aber natürlich, und das ist der Verein, der sie ausgebildet hat, auf den sie, also der auf sie gebaut hat, als sie jünger waren, den sie auch ausgesucht haben, teilweise, als sie jünger waren. Also Gavi hat ja auch andere Angebote scheinbar als Jugendspieler. Der ist halt auch
und dorthin gegangen. Der Vater von Nico wollte immer, dass der eben bei Deportivo La Coruña Spieler war, sehr erfolgreicher, wollte immer, dass sein Sohn diese Fußballschule durchmacht und hat auch deswegen seinen Wohnsitz nach Barcelona verlegt, damit der Sohn dort
ist. Das wusste ich nicht, das ist aber ziemlich cool, muss ich sagen.
Mhm. Guter Mann. Ja, also ich glaube auch, das ist natürlich, und es ist halt, die aktuelle Situation schaut halt schlecht aus. Aber es ist halt auch genau so eine klassische Situation, wo die Presse halt nochmal richtig schön draufhaut, oh, dem Verein geht so schlecht. Aber ja, man muss sagen, vor das so peinlich das 2:8 gegen die Bayern war, es war immer noch das Champions League Halbfinale. Also es gibt schlechtere Situationen, in denen man sein kann als Verein. Die Zwischenzeit, so katastrophal sie wirkt mit, keine Ahnung, der kurzen Koeman-Ära, Ende von Bartomeu, den Schwierigkeiten, die Wahl abzuhalten, den finanziellen Schwierigkeiten, alles Mögliche, ist halt trotzdem, in dieser Zeit haben sich junge Spieler sofort wieder etabliert. Pedri ist der beste was, junge Fußballer Europas geworden, wie auch immer die genaue Definition ist.
Golden Boy.
Ah, stimmt, gute Definition. Das ist der Golden Boy. Und lauter solche Sachen, also da kommt ja viel wieder ran. Du hast einen Ansu Fati, der also da ist wieder viel, viel in Bewegung und ich glaube auch, ob es jetzt wirklich 2 Jahre sind, ich meine, die Jungs sind alle extrem talentiert, aber ja, ich sage mal so, mit 20 und 19 werden die den Verein nicht zur Champions League tragen, vermute ich mal.
Das eh nicht, aber vielleicht kommen sie wieder ins Halbfinale oder ins Viertelfinale. Aus der Gruppenphase raus oder in die Champions League überhaupt.
Na, also das ist schon, und ich glaube, dass das auch zum Beispiel einen Haaland anspricht, der dann sagt, der natürlich, der kann sich aussuchen, was er will. Es gibt ja auch eben jetzt schon diese Berichte, dass Florentino Perez und Laporta quasi
abgesprochen
Mbappé haben. Und Haaland aufteilen, damit die Liga wieder die Strahlkraft bekommt.
Und sie wieder Einnahmen noch nämlich generieren. Ja.
Halte ich gar nicht mal für unplausibel. Das Problem mit Haaland ist halt, dass sein Vater bei City gespielt hat, als sie noch ein stinknormaler Verein waren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der wirklich...
Und City braucht nämlich einen Mittelstürmer. Das ist wirklich die einzige Position, wo sie wirklich akuten Handlungsbedarf haben.
Und der halt auch wirklich, also für den City eine andere Bedeutung hat als für jeden anderen Fußballer quasi, der nicht gerade aus dem Teil von Manchester kommt, so ungefähr.
Allen aus der Phil Foden quasi.
Ja, also das glaube ich schon. Aber dass das für den auch spannend ist, bei Barca wieder zu spielen und Barca halt das nächste große Kapitel bei Barca zu bringen und damit halt in die Fußstapfen von Ronaldinho und Messi zu treten. Und ganz ehrlich, es gibt Schlechteres, was du machen kannst, als Spieler der Weltfußballer werden.
Und Leben ist, glaube ich, ein bisschen chilliger in Barcelona als in Manchester. Glaube ich, kann man mal pauschal so rein in den Raum werfen.
Anders.
Traue ich mir mal zu behaupten, auch nie ohne in Manchester gewesen zu sein. Aber ja, dann
eine schiere Stadt.
Schließen wir das Kapitel mal. Aber ich würde sagen, noch kurz zum Abschluss.
Yusuf Demir,
ja. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Also, aber schade, dass er gegangen ist. Aber finanziell schlechter Zeitpunkt gewesen für ihn. Ich glaube, er hätte mit mehr Zeit... Also ich glaube, der Fehler war, nicht im B-Team zu inskribieren, sondern gleich in die A zu hochzuziehen und dann dort keine Gelegenheiten zu haben.
Ich hoffe einfach nur, dass er seine Karriere langfristig schon einfach nutzt. Dass einfach die anderen Vereine sehen, sagen wir jetzt mal, irgendein Team aus der deutschen Bundesliga, das sagt, hey, ganz ehrlich, den hat Barca fürs B-Team gekauft und den dann gleich ins A-Team gestellt und dann nur nicht mehr eingesetzt, weil sie sich die 10 Millionen sparen wollten, okay. Aber dass der für irgendeinen Mainz oder was auch immer, sollte er schon
Gladbach auch
auf jeden Fall, also auf jeden Fall gut genug sein und da dann vielleicht gleich den Absprung wieder schafft. Und dann wäre es für ihn trotz allem ein guter Karriereschritt gewesen. Ja.
Und ich glaube auch die Erfahrung prinzipiell.
Mhm. Auslandssemester.
Genau. Entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen.
Genau, ich wollte zu einem bisschen freudigeren Thema in Sachen Barcelona kommen, in der Frauenmannschaft.
Frauenmannschaft, habe ich mir gleich gedacht.
Also die reißen wieder ungefähr alle sein die Saison. Es ist ein Wahnsinn. Also ich glaube, sie haben jetzt schon über 100 Tore in der Liga, alle Spiele gewonnen, alle Champions League-Spiele gewonnen, alle Cup-Spiele gewonnen. Sind erstaunlicherweise hat Alessia Putellas, hat ja den Ballon d'Or und FIFA The Best gewonnen, aber keine Spielerin von Barça Femini hat es in die Top-Auswahl der besten 11 Spielerinnen des Jahres von FIFA geschafft, was ich auch etwas komisch finde, dass die beste Spielerin nicht dabei ist. Auch der Ex-Trainer ist nicht Trainer des Jahres geworden, sondern die Trainerin von Chelsea, die 4-0 abgeschossen wurden im Finale.
Wobei man da natürlich sagen muss, sie ist halt dann trotzdem, wenn man je nachdem nach Interpretation des Preises, ist halt auch eine weibliche Trainerin, was natürlich
das ist ein guter Aspekt, auch, absolut.
Aber ihr meintet ja, es wird von den Spielerinnen selber gewählt, wer...
Die 11, ja, die 11 des Jahres. Mhm. Die Trainerin glaube ich nicht.
Mhm. Okay.
Auf jeden Fall hat Luis Cortes, der Ex-Trainer von Barça Femini, hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, das ist eine Farce. Er hätte von den 24 Spielerinnen, die er letztes Jahr hätte einfach auswürfeln können, wen er aufs Spielfeld stellt und er hätte die FIFA-beste Elf auf jeden Fall geschlagen mit ein paar Toren Unterschied. Ich glaube, das kann man schon mal so in den Raum stellen. Aber das
ist auf jeden Fall eine geile Aussage.
Die sind ein Wahnsinn. Also Alessia spielt Wahnsinn, vorne Lieke Martins, Graham Hansen spielt super Saison. Und dann kommen Nachwuchsspielerinnen nach. Aitana Bonmati zum Beispiel, 24 Jahre heute geworden. Gleichen Tag Geburtstag wie Pep. Also alles Gute den beiden, die aus der Nachwuchs, aus dem Barca-Nachwuchs kommt. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass das Champions League Achtelfinale, Viertelfinale gegen Real Madrid im Camp Nou ausgetragen wird und das ist ausverkauft. Ja.
Ist schon ausverkauft?
Ist ausverkauft.
Fuck.
Und das innerhalb von ein paar Tagen.
Naja, es ist für Mitglieder gratis.
Nein, aber dann innerhalb von 3 Tagen.
Ja, Mitglieder gratis, die konnten bis zu 6 Tickets anfordern. Ja. Also ich hatte mir
geplant,
aber ja,
es ist schön, wenn man Frauenfußball auf dieser Bühne spielt und auch zum ersten Mal auf diesem
Weg. Ich wollte unbedingt.
Und vor allem, wenn sie hoffentlich gegen Madrid einfach richtig drüber fahren. Das wäre der Schönste. So zum ersten Mal ein Frauenspiel vor dieser Kulisse. Mhm. Ich möchte es verschreien, aber ich glaube, wir haben gute Karten.
Ja, jetzt hast du es verschrien. So, das war's.
Genau, eine Sache noch.
An den Luciano. Ganz kurz, du darfst gleich liebe Grüße an den Luciano ausrichten. Ich weiß auch warum. Aber ich wollte jetzt nur sagen, das war's mit dem Lauf von Barça Femini. Also wer sie noch siegen sehen will, schaut bitte bis zum Champions League-Spiel gegen Madrid, weil jetzt hat es der Flo beschrieben. Ab dann geht alles den Bach runter.
Morgen sind sie schon im Einsatz gegen Madrid in der Supercopa.
Schon wieder?
In der
Liga war ja erst kürzlich.
Genau.
Da sind sie in der ersten Halbzeit. sehr souverän gewesen. Ja.
So. Und jetzt sagst du dem Luciano liebe Grüße aus.
Genau. Der Luciano, ich habe einen, also Luciano, wenn du das hörst, es bringt wenig, mich auf WhatsApp zu adressieren.
Mit anzugreifen.
Aber Paul hat mir einen Screenshot geschickt.
Untergriffig zu werden.
Ich soll Ter Stegen nicht so schnell abschreiben nach dem Mallorca-Spiel und dieser einen Parade. Wahnsinnsparade, du hast recht gehabt, aber schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ich hoffe, dass meine Kritik vielleicht irgendwie dazu beigetragen hat, dass er wieder seine Form findet. Vielleicht hört er Tridente und hat sich gedacht, dem Flo zeige ich es. Es wäre nur wünschenswert, weil dann kritisiere ich ihn ein bisschen öfters und er wächst wieder über sich hinaus.
Und Luke de Jong hat es geholfen, will ich nur sagen. Ja?
Also ein Muster zeichnet sich ab hier.
Ja.
Also wenn du das hörst, Marc, wir sind jetzt ja scheinbar per Du, wenn wir für dich Flo, Matthias und Paul sind, dann bist du für uns der Marc. Wir freuen uns auch über VIP-Tickets jederzeit. Ich sag,
nicht für den Supercup, aber.
Ich sag, ja, stimmt, nicht für den Supercup. Ich wollte gerade sagen, für alles, aber wir sind nicht wählerisch, aber nicht für den Supercup. Und ich wiederhole nochmal das Angebot, das ich auch schon das erste Mal im Podcast erwähnt habe. Wir sind sehr käuflich, also meldet euch. Und ansonsten würde ich sagen... Auch
so Tickets für das Champions League Achtelfinale würden reichen. Na, scheiße. Okay.
Auch ganz ehrlich, Champions League Achtelfinale woanders, das ist auch okay. Wir schauen uns andere Teams an. Genau, und das ist, würde ich sagen, ist auch ein guter Test. Jetzt können wir mal schauen, erstens, ob der Luciano darauf wieder reagiert. Dann wissen wir, vielleicht hört er es nicht mehr oder er hört nicht bis zum Ende und das wäre ziemlich peinlich. Genau. Ja, also
ich glaub,
das Luciano, das ist jetzt deine Herausforderung. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Das nächste Mal nehmen wir Anrufe live in der Sendung an.
Fragen, also, Zuschauerfragen. Also meine Mama hat schon gerade versucht anzurufen, aber nicht wie am Podcast.
Das weißt du nicht, du hast nicht abgehoben.
Das stimmt.
Ja, aber mit dem Knopf da oben könnte man ja sogar live streamen, ja? Also da gibt es einen Knopf, da kann man das gleich ins Internet übertragen.
Also du meinst, dann können die 7 Leute, die uns anhören, ihre Zeit gleich live mit uns verschwenden.
Das heben wir uns für die nächste Staffel auf, würde ich sagen.
Ja.
Für die dritte Staffel. Genau, aber damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen für diese Folge.
Ja.
Es war, wie immer, eine Freude.
Genau. Wir werden uns ein bisschen länger nicht mehr hören. Matthias hat es angesprochen, 2 urlaubsbedingte
Ausfälle.
Aber
außer
der Barcelona-Sturm.
Außer das Publikum wünscht sich einfach eine einzelne Folge von Matthias.
Ja.
Ich würde sagen, das wäre schon eine Option. Matthias beantwortet Publikumsfragen.
Oder er nimmt sich einfach beim Barca-Spiel schauen auf. Morgen gegen Bilbao.
Oder so. Aber alle Schimpfwörter werden zensiert, sodass es eigentlich ein Pfeifkonzert wird.
Habe ich ein Tinnitus oder ist das Matthias beim Barca-Schauen?
Sollen wir aber vielleicht, nachdem wir jetzt Leute schon adressiert haben, auch mal uns für unsere Titelmelodie bedanken?
Genau, das machen wir.
Die ja freundlicherweise uns zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise aufgenommen wurde. Und wir eigentlich bis jetzt immer verabsäumt haben, uns für die Hilfe eine zu bedanken und für die Tatsache, dass du uns den
Intro zur Verfügung gestellt hast.
Ja, deswegen danke Daniel.
Danke,
es war uns eine
sehr
große Freude und wir verwenden es sehr gerne. Noch verfeinert mit Matthias wunderbarem Sager. Das ist, finde ich, ein stimmiges Intro geworden. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank. Und generell können wir auch mal alle sagen, die sie so nett
alle
sind
Teams
und sich
zuhören,
das antun.
Bleibt bitte dran.
Genau.
Wir wollen das monetarisieren, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt.
Also, wir nehmen auch euer Geld. Flo?
Bist du da? Ja.
Toni, du verdienst zu viel.
Arbeitet er? Ah ja, der arbeitet.
Okay, ich glaube, jetzt ziehen wir lieber einen Schlussstrich, bevor wir uns gleich wieder die Chance auf Monetarisierung verderben, in dem wir alle
haben. Oder unsere 3 Zuhörer vertreiben. Ja.
Außer Kathi fällt mir sonst kein Zuhörer mehr ein.
Ja. Ich weiß auch nicht. Aber in dem Fall, bis zum nächsten Mal und Visca el Barça.
Ciao.
Ciao.